Aktenzeichen Katholiken im Dritten Reich, eine historische Einführung von Aldo Parmigiani mit Josef Hummel.
Empfehlen euch dem mächtigen Schutz seiner gebenedeiten Mutter, der allerseligsten Jungfrau Maria, und erteilen euch allen aus der Fülle des Herzens den apostolischen Segen. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ips intercedant pro nobis ad Dominum, de benedizio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen.
Glocken am Petersplatz. Stimme Papst Pius XII. Originalaufnahmen aus dem Jahre 1939. Seither sind 70 Jahre vergangen. Das Echo hallt in unsere Zeit wieder, eindrucksvoll mahnend. Das Verhalten der katholischen Kirche, ihrer Bischöfe, ihrer Priester und ihrer Mitglieder in den Jahren von 1933 bis 1945 ist nach wie vor eines der umstrittensten Themen der Zeitgeschichte und ist bis heute von zahllosen Kontroversen und Debatten gekennzeichnet. Anpassung oder Widerstand, Kollaboration oder Distanz, das sind bis auf den heutigen Tag die Pole der Kontroversen. Besonders heftig ist der Streit um Papst Pius XII. Und den Holocaust. Namhafte Historiker führen durch das kaum noch überschaubare Gemenge von gesicherten Fakten und hartnäckigen Geschichtsklischees, von historischen Einsichten und moralischen Urteilen und Vorurteilen. Ein vor wenigen Wochen im Ferdinand Schöning Verlag München erschienenes Buch mit dem Titel »Katholiken im Dritten Reich« führt durch die weit verzweigte, unübersichtliche Forschungs- und Meinungslandschaft und wird zu einem zuverlässigen Leitfaden. Wer ernsthaft über die katholische Kirche im Dritten Reich reden will, wird auf diesen Überblick nicht verzichten können. Wir sprechen nun mit einem der Autoren dieses Buches, mit Dr. Karl Josef Hummel, Direktor der Kommission für Zeitgeschichte an der Forschungsstelle Bonn. Herr Dr. Karl Josef Hummel, Sie sind Direktor der Kommission für Zeitgeschichte in Bonn. Wir haben heute ein interessantes Gespräch über die katholische Kirche und das Dritte Reich. Wir stehen am Beginn eines neuen Diskussionsabschnittes über das nach wie vor umstrittene Thema Katholiken und das Dritte Reich. Die Wirkung, die ausgeht von Hochhuts Stellvertreter, ist nach 40 Jahren aufgebraucht. Was hat sich verändert zwischen 1963, dem Jahr, an dem dieses Theaterstück aufgeführt worden war, und heute?
Pius XII. Ist das Symbol für die Kirche der Vergangenheit, für den Antikommunismus und die Kirche von gestern. Und Papst Johannes der 23. ist das Symbol für die Zukunft der Kirche, für Aggiornamento und Gesprächsbereitschaft. Und in diese Zeitstimmung hinein kommt die These von Hochhuth, dass Papst Pius XII. Aus persönlichem Interesse und aus antijüdischer Voreingenommenheit mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet hat und das trifft den Nerv der Zeit und wird zu einem theatralischen Welterfolg. Inzwischen, nach über 45 Jahren, ist diese Wirkung aber nicht mehr feststellbar, denn die Debatten um den Antikommunismus und die Einstellung zum Bolschewismus spielen nach der Wende und dem Ende des Kalten Krieges keine Rolle mehr. die Situation innerkirchlich ist in eine neue Debatte gegangen. Und vor allem haben wir jetzt nach der Öffnung der Archive die Situation, dass wir nachweisen können, dass der Bühnenpapst Pius XII., Hochhuts Stellvertreter, eine reine Kunstfigur ist und den Vergleich mit den wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen nicht aushält.
Herr Dr. Hummel, welche Folgen hat die Öffnung der verschiedenen Archive auf die Debatte, die wir eben führen? Und von welchen Archiven sprechen Sie genau?
Wir hatten als Forscher das Problem, dass wir über 40 Jahre eine Debatte geführt haben, in denen uns archivische Quellen nicht zur Verfügung standen. Inzwischen sind die Vatikanischen Archive bis 1939 geöffnet. Wir haben eine Reihe von staatlichen Archiven, die neue Einsichten erlauben, und andere kirchliche Einrichtungen haben ihre Archive inzwischen auch bis mindestens 1939 geöffnet. Das führt dazu, dass wir jetzt Dinge nachvollziehen können, von denen wir bisher nur geahnt haben, dass sie stattgefunden haben. Also zum Beispiel einen innerkirchlichen Diskussionsprozess über die Frage Rassismus, Totalitarismus und Bolschewismus. Hier gibt es sehr detaillierte Unterlagen aus den 30er Jahren. Und wir sehen, dass vatikanische Entscheidungen aufgrund längerer Diskussionen und sehr genauer Überlegungen getroffen worden sind und können das inzwischen auch begründen. Es kann keine Rede davon sein, dass Pius XII., also damals der Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, dem politischen Katholizismus die Zentrumspartei geopfert hätte zugunsten eines Abschlusses für das Reichskonkordat. Und es gibt auch keinen Zusammenhang zwischen der Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz und dem Abschluss des Reichskonkordats. Also solche wichtigen Fragen sind inzwischen entschieden.
Herr Dr. Hummel, was bedeutet dies alles jetzt für die Einschätzung der Person Eugenio Pacellis, nämlich Pius XII.?
Über den Menschen erfahren wir eher indirekt aus den Akten, indem wir zum Beispiel wissen, dass es ein Problem gegeben hat während des Hitlerputsches, weil das Staatssekretariat sich nicht schnell genug informiert gefühlt hat. Aber in dieser Nacht des Hitlerputsches in München war der Nuntius Pacelli an seinem Schreibtisch und hat sich mit dem Konkordatstext beschäftigt für das Bayerische Konkordat. Also es entsteht das Bild eines unglaublich aktiven, vollinformierten Nuntius, der engen Kontakt sucht zu gesellschaftlichen Führungskräften, vor allem auch gesellschaftlichen Führungskräften, die nicht unbedingt seiner Meinung sind. Also es gibt im politischen Bereich, im kirchlichen Bereich und im Kontakt zu Künstlern eine ganze Reihe von überraschenden Kontakten eines interessierten, informierten und aktiven Nuntius, der für den kommenden Mann gehalten wird. Der bayerische Gesandte beim Heiligen Stuhl hat bereits 1917 vorhergesagt, dass hier, wenn die Verhältnisse es zulassen, ein Nuntius nach Deutschland gekommen ist, der unter anderem auch Papst werden könnte.
Nochmals die Stimme Pius XII. Aus dem Jahre 1949.
Geliebte Söhne und Töchter Berlins, der Mark und der Pommerz, mit Ergriffenheit kommen wir der Bitte eures Oberhirten, unseres geliebten Sohnes Konrad Kardinals von Preysing nach, unser Segenswort an den Katholiken Tag zu richten, den die Gläubigen der Diözese Berlin als Ersten nach langer Unterbrechung wieder feiern. In der Zwischenzeit hat eure Stadt Schicksale geradezu apokalyptischer Furchtbarkeit über sich ergehen lassen müssen. Erschütterte Gräuel des Krieges und der Zerstörung sind in ihrer Mauer Wirklichkeit geworden. An den Männern und den Frauen, dem jungen Volk und den unmündigen Kindern der Stadt und der Provinz haben sie sich in allen nur denkbaren Formen verhängnisvoll ausgewirkt. Im Jahre 1926 auf dem märkischen Beginnertag zu Tegel, jener strahlende Augustsonntag, und die dicht gedrängten, froh bewegten Scharen der Katholiken auf dem Brunoplatz, Glaubensfreude und Glaubensmut auf der Stirn und im Auge stehen uns noch in lebendiger Erinnerung, sprachen wir von der ins Gigantische wachsenden Industrie Berlins, von seiner materiellen Hochkultur und der rastlosen Erzeugung immer neuer Diesseitswerte. Wenn ihr heute den Blick über seine unabsehbaren Ruinenfelder schweifen lasst, ist sie da nicht die einst himmelstürmende Weltstadt wie ein schreckvolles Mahnzeichen, in den Diesseitswerten nicht abzugehen, in ihnen nicht das Letzte zu suchen? Es gibt nur ein Letztes, Gott und die restlose Hingabe an Gott.
Welche Beispiele gibt es für die neuen oder neue Perspektiven in der Forschung zu diesem Thema, Herr Dr. Hummel?
Das wichtigste Thema ist zunächst die Debatte über den Papst, der geschwiegen hat. Wir hatten in der Vergangenheit die Situation, dass Pius XII. Reduziert worden ist auf die Frage der Papst und der Holocaust. Und durch die Öffnung der Vatikanischen Archive wissen wir, dass hier sehr viel mehr Perspektiven eine Rolle spielen. Hier kann man eine letztlich gültige Antwort erst geben, wenn wir auch die Akten zur Verfügung haben bis 1945 oder 1958. Aber man kann so viel bereits sagen, dass es wahrscheinlich ein vatikanisches Konzept gegeben hat mit der Bezeichnung Retten statt Reden. Und wenn man die vielfältigen Aktivitäten sieht, die zum Beispiel über die Nunziaturen unternommen worden sind, um Juden zu retten, dann hat dieses Konzept Retten statt Reden eben zur Folge, dass es unterhalb der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit stattfindet. Und das wäre eine Erklärung für das öffentliche diplomatische Schweigen des Papstes, weil das die Voraussetzung für die Rettung von Juden gewesen ist. Ein anderes Beispiel ist, dass wir durch die neuen Akten in die Phase der Kriegsjahre geführt werden. Bisher lag der Schwerpunkt der Forschung auf den Friedensjahren, und hier stellen sich ganz neue Themen, wie zum Beispiel die Frage des Klostersturms oder die Frage der Beschäftigung von Zwangsarbeitern in Einrichtungen der katholischen Kirche oder Fragen der Kriegstheologie oder andere Fragen, die in den Kriegsjahren eine Rolle spielen, wo es darum geht, zu überleben im Wortsinn für die Soldaten, aber eben auch für die Kirche als Institution. Denn wir wissen inzwischen, dass die Vernichtung der katholischen Kirche in Deutschland nur aufgeschoben war bis zu dem Tag, an dem die militärischen Aktivitäten eingestellt werden könnten.
Was gibt es noch ergänzend zu Ihrem jetzt neu erschienenen Buch »Die Katholiken und das Dritte Reich« zu sagen? Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Ich habe dieses Buch herausgegeben zusammen mit anderen jüngeren Forschern, weil wir eine Zwischenbilanz ziehen wollten und in diesem Buch klarlegen, welche Fragen, die wir jahrzehntelang diskutiert haben, inzwischen erledigt sind. Also dazu gehört zum Beispiel die Propagandamitteilung, das Reichskonkordat sei der erste internationale Vertrag gewesen, der Adolf Hitler hoffähig gemacht hat. Davon kann keine Rede sein. Es gibt etwa 40 weitere Verträge, die früher abgeschlossen worden sind. Also wir haben eine Zwischenbilanz der Debatte vorlegen wollen, und wir haben in diesem Buch gezeigt, welche neuen Debatten geführt werden müssen, und haben das Ganze ergänzt durch einen Hinweis auf Bilder, die in die Irre führen. Denn wir haben in dieser Debatte der letzten Jahrzehnte einen Kanon von etwa 15 Bildern, katholische Kirche im Dritten Reich, die jeweils durch die Unterschrift in einen Kontext gesetzt werden, wo sie die Aussage des Bildes praktisch in ihr Gegenteil verkehren. Und das ist in diesem Buch jetzt erstmals auch dokumentiert und wir hoffen, dass daraus eine gewisse Wirkung für die zukünftigen Debatten ausgeht.
Sie hörten Aktenzeichen, Katholiken im Dritten Reich, eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.